Wunderschönen guten Morgen. Schön bei euch zu sein. Ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal bei euch war. Der eine oder andere kann sich vielleicht sogar noch daran erinnern. Vielleicht ganz kurz, für die, die mich noch nicht kennen, wer bin ich denn? Viele kennen mich vielleicht noch gar nicht. Ich bin der David Bauernfeind. Ich bin aus der Nähe von Nürnberg. In der Nähe von Heroldsberg, kennen vielleicht die meisten, Klagscheid, Kleingescheid. Ich bin 29 Jahre alt, dieses Jahr geworden. Was macht mich sonst aus? Ich liebe Jesus Christus. Ich habe seit gut 10 Jahren, würde ich sagen, durfte ich wiedergeboren sein. Und der Herr Jesus hat mich gefunden. Und jetzt hat, was sonst, ansonsten, ich bin seit knapp 4 Jahren glücklich verheiratet mit meiner Ehefrau, mit der Anna, die leider heute nicht dabei sein kann. Und ansonsten, wen es interessiert, ich bin im IT-Consulting tätig, also in der IT-Beratung, in der Personalentwicklung und in der Entertainment-Branche. Und heute bin ich hier, um mit euch nicht über IT-Consulting, Personalentwicklung oder Entertainment zu reden, sondern heute wollen wir über das Wort Gottes reden. Denn es soll um den Herrn Jesus Christus gehen. Erstes Zentrum. Nichts anderes. Auch nicht ich hier vorne, niemand anders hier vorne, nur der Herr Jesus Christus. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Der Mike wollte, dass ich unbedingt dieses Thema mache. Ich sagte, okay, ob ich dafür jetzt halt der Geeignetste bin, weil er wollte, dass es um ein Thema geht, das wahrscheinlich eines der am stärksten umkämpften, am stärksten attackierten Themen unserer aktuellen Zeit ist. Es geht um die Ehe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mit knapp 4 Jahren Eheerfahrung jetzt der perfekte Prediger hier vorne dafür bin, weil ich glaube, die meisten unter uns haben da wesentlich mehr Erfahrung wie ich. Allerdings soll es deswegen auch nicht um irgendwelche Tipps gehen, wie geht man am besten miteinander um oder so, da haben andere mehr Erfahrung, sondern wir wollen heute gemeinsam etwas uns anschauen, nämlich: Was ist die Ehe? Und nicht nur, was ist die Ehe, sondern was ist die Ehe nach dem Willen Gottes? Und dafür werden wir heute viel in das Wort Gottes schauen, in die Schrift und weniger auf meine Meinung oder irgendwas hören, darum geht es nicht, sondern wir wollen hören, was das Wort Gottes sagt. Ja, wie schon gesagt, es ist eine der stärksten umkämpften und attackierten Themen unserer Zeit, weil die Ehe den meisten nach dem Willen Gottes egal ist. Und deswegen kann man auch unterschiedliche Ansichten auf die Ehe haben. Die meisten sagen heute, warum braucht man eigentlich noch eine Ehe? Doch, ohne verheiratet zu sein. Ja, vielleicht hat es steuerliche Vorteile, ne? Aber sonst ist eigentlich das Gleiche. Und wir wollen uns eben anschauen, nicht was denke ich über die Ehe, was denkt irgendjemand anders über die Ehe, sondern wir wollen uns anschauen, was denkt Gott über die Ehe. Und wir werden uns dazu heute 3 Schwerpunkte anschauen. Und zwar werden wir uns anschauen, warum hat Gott überhaupt die Ehe, Mann und Frau, geschaffen? Was ist sein Ziel mit der Ehe gewesen oder ist es auch heute noch? Und dann werden wir uns auch die Ehe genauer anschauen, in dem Sinne, dass wir uns einmal die Rolle des Ehemannes und einmal die Rolle der Ehefrau zusammen im Wort Gottes anschauen. Und ich möchte dazu sagen, ich kenne den Hintergrund von allen denen, die jetzt hier sind, nicht. Und es kann sein, dass es für manche, es kann sein, muss nicht, aber es kann sein, dass es für den einen oder anderen doch etwas suspekt ist vielleicht auch sogar etwas aufstößt. Und deswegen möchte ich versuchen, auch nicht irgendwie meine Meinung reinzubringen. bestenfalls, sondern möchte mich einfach auf das konzentrieren, was der Herr selber in seinem Wort verkündigt hat. Und wenn jemand gegen das Wort etwas hat, dann hat er gegen Gott was und nicht gegen mich. Dann bin ich ganz froh. Bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich gerne mit uns allen gemeinsam noch vor unseren Herrn treten und darum flehen, dass er jetzt Gnade schenkt. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Wer möchte, kann natürlich gerne aufstehen, aber ihr dürft gerne sitzen bleiben. Oder der Gruppenzwang führt dazu, dass man aufstehen muss. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, jetzt, dass wir an diesem Morgen erneut auf dein Wort hören dürfen, Herr. Wir wollen dir danken, dass du dieses Wort uns geschenkt hast, dass du es durch deinen Heiligen Geist inspiriert hast, sodass es unsere Autorität dafür ist, dass wir wissen dürfen, was dein Wille über verschiedenste Themen ist. Und dafür wollen wir dich auch bitten, dass du heute uns dein Wort öffnest, dass wir dein Wort verstehen und erkennen dürfen oder auch wieder auffrischen und daran erinnert werden dürfen, was dein Wille mit der Ehe ist, Herr Jesus, und für uns als Mann und Frau. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich von Herzen anflehen, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst. Herr, du weißt, ich möchte dich bitten, Herr, ich möchte mich demütigen vor dich, dass es nicht um mich hier vorne geht, Herr, dass nicht ich irgendwelche tollen Worte finden muss oder irgendwas, Herr Jesus, sondern ich weiß, ja, Herr, so schwach ich bin, dass nur du, wenn du wirkst durch deinen Geist, dass es in den Herzen etwas bewegt, dass du die Geschwister stärkst, dass du sie ermutigst oder auch neu ausrichtest oder auch vorbereitest, Herr Jesus, in diesem Thema. Und daher möchte ich dich bitten, dass du Gnade schenkst, dass wir dieses Wort verstehen und erkennen dürfen. Herr, es soll dir zur Ehre geschehen, zu niemand anders Ehre, sondern wir wollen einfach nur hören, was du darüber sagst und nicht, was die Welt denkt. In deinem Namen, Herr Jesus, Amen. Wie gesagt, wollen wir damit starten, einmal zu erforschen, was ist überhaupt Gottes Ziel mit der Ehe gewesen? Oder ist es auch heute noch? Ich weiß nicht, wer in welcher Lebenssituation genau ist. Bei manchen kann man es so ein bisschen erahnen, aber ich weiß nicht, wer in welcher Situation genau ist. Vielleicht gibt es auch Menschen unter uns hier, die schlechte Erfahrungen mit der Ehe gemacht haben. Und ich möchte versuchen, auch über das ganze Thema sensibel zu reden, soweit es mir möglich ist. Und möchte einfach da nochmal dran erinnern, wir wollen heute wirklich einfach nur das anschauen, was Gott sich damit gedacht hat, was sein Wille ist. Wir wissen alle, dass Menschen Fehler machen, oder? Wissen wir, oder? Auch die gläubigsten Christen. Auch ich. Auch meine Ehefrau. Aber wir wissen auch, dass wir jemanden haben, der absolut gnädig ist und vergebungsbereit. Und der auch Kraft schenken kann, Vergebung zu schenken, oder? Wissen wir auch, oder? Und deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, wer aus welchem Kontext genau kommt. Aber ich möchte euch da ermutigen und bitten, lasst uns gemeinsam hören, was einfach der Herr zu diesem Thema zu sagen hat. Und mein tiefes Anliegen ist, dass wir darin gestärkt werden, ermutigt werden und vor allem auch darauf ausgerichtet werden, was der Herr dazu zu sagen hat. Wo wird als alles allererstes von der Ehe geschrieben? Hat jemand eine Idee? 1. Mose. Welcher 1. Mose? Wo genau? Sehr gut. Genau schon von Anfang an. Eigentlich sogar schon in Kapitel 1, wenn man es so nehmen möchte, da wo es heißt, und Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Ein bisschen genauer wird es dann in Kapitel 2. Und ich möchte mit euch, wer eine Bibel so vielleicht sogar dabei hat, möchte euch einladen, gerne mitzulesen. Ansonsten, unser Held, der Vincent, der hat alles schon perfekt vorbereitet hier, haben wir den Text hier vorne für euch zum Mitlesen. Ich habe schon vorher gesagt, wir werden heute viel ins Wort Gottes schauen, gerade weil ich nicht möchte, zu viel von meinen Gedanken da reinbringen möchte. Und deswegen werden wir viel auch lesen gemeinsam. Wenn ich zu schnell reden sollte, gerade für die betagteren Geschwister unter uns, die jung geblieben sind natürlich, gerne einfach kurz die Hand heben, dann weiß ich, okay, ich darf ein bisschen langsamer reden wieder. Ich gebe mir Mühe. Wir wollen gemeinsam 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 18 lesen. Und da heißt es: Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe oder Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Also Gott hat den Menschen, den Mann gemacht, Adam. Und dann hat er gesagt, Mensch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, dass der Mann allein ist. Schon mal gute Nachricht, oder? Und was sagt er? Na, dann lasst mal ein paar Tiere machen. Und dann lässt er die Tiere vor Adam hergehen. Und der Adam gibt Namen, Hund, Katze, Giraffe. Und schaut, was denn zu ihm passen würde, was denn so ein gutes Gegenüber ist, eine gute Hilfe. Dann schaut er an, Hund, Katze, nicht so. Giraffe, schon größer? Dann kommt der Affe, dann schmunzelt er vielleicht so mal kurz. Der Affe ist es auch nicht. Und am Ende steht er da und sagt, also irgendwie war da jetzt nichts wirklich dabei, das irgendwie gut passen würde. Dann heißt es ab Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Komischer Name, gell? Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Mal bis dahin. Jetzt macht Gott aus Adam selbst, in Anführungszeichen, nimmt eine Rippe, während er schläft, und baut eine Frau zusammen. Und dann stellt er hin, und was ist damit? Sagt er, toll, das ist ja super, das gefällt mir. Und die beiden werden eine Einheit. Ehe. Ohne jetzt an der Stelle schon genauer auf diese Dinge einzugehen, das ist die erste Stelle, wo detaillierter über Ehe in Anführungszeichen gesprochen wird, über Mann und Frau. Und jetzt ist die Frage, wie haben wir denn das zu verstehen? Also das klingt auch ein bisschen komisch, oder? Der Mann schläft, Gott nimmt eine Rippe aus dem Mann. Also wie kann man sich das sind ja, wenn man das so liest, intuitiv, ich weiß nicht, wie es euch geht, klingt aber erstmal etwas eigenartig, oder? Der Mann muss schlafen, dann kommt eine Rippe, aus der Rippe wird dann irgendwie die Frau zusammengebaut. Klingt irgendwie etwas suspekt am Anfang. Wer es sich an das letzte Mal erinnern kann, und als ich da war, da ging es um ein spezielles Thema. Boah, wenn ich jetzt frage, ob sich immer noch daran erinnert, das wäre gemein, gell? Ich sag's einfach. Und zwar ging es das letzte Mal um ein Thema, was Christus selbst gesagt hat über das Alte Testament. Und über Dinge, die Gott im Alten Testament geschehen lassen hat, warum Gott es so gemacht hat. Und ich möchte es mit euch nochmal kurz machen. Vincent, ich werde kurz tauschen die zwei Blöcke und werde erst auf Lukas 24 eingehen. Genau, sehr gut. Und zwar schlagen wir gemeinsam Lukas Kapitel 24 auf oder lesen es oben am Screen. Lukas 24, ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, gerne einen Finger in dem anderen drin lassen, das brauchen wir später noch. Ganz kurz zum Kontext. An der Stelle, bevor wir jetzt gleich lesen, noch nicht vorlesen, gell? Bevor wir gleich lesen, an der Stelle ist es so, Jesus Christus ist schon gestorben. Er wurde gekreuzigt und begraben. Dann gab es so ein paar Jünger, in dem Fall sind es zwei Jünger gewesen, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Deswegen nennt man die auch Emmaus-Jünger, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Und die waren total traurig. Die waren total am Boden zerstört, weil sie gedacht haben, Mensch, dieser Jesus Christus, das war doch der, auf den wir gehofft haben. Das war doch der Christus, der Messias, der versprochene Retter. Und dann waren sie am Boden zerstört, weil sie gedacht haben, ja, irgendwie ist der jetzt tot. Und in diesem Denken, in dieser Verzweiflung begegnet ihnen auf einmal Jesus. Und sie erkennen ihn nicht. Das ist eine spannende Sache, aber das ist ein anderes Thema. Sie erkennen ihn nicht und Jesus geht auf sie zu und sagt, warum seid ihr so traurig? Und dann erzählen sie es ihm. Und dann antwortet er ihnen. Und da lesen wir jetzt, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Wir kennen ein paar Verse im Alten Testament, wo von Jesus Christus gesprochen wird, oder? Was ist so der Klassiker? Hat jemand eine Idee? Jesaja 53. Jesaja 53 ist so der Klassiker, da steht, und er wird zerschlagen um der Sünden willen und wurde gedemütigt, bespuckt und beleidigt. Und wir hielten ihn für von Gott bestraft und so weiter und so fort. Das ist eine sehr bekannte Stelle, die von der Kreuzigung der Auferstehung von Jesus Christus redet. Das war zum Beispiel eine Stelle, die anscheinend diese beiden Jünger, mindestens diese beiden Jünger, nicht verstanden haben. Weil sie haben ja gedacht, der ist der König und der wird regieren. Dass der sterben wird, haben sie nicht verstanden. Was sagt Jesus jetzt hier? Schaut mal, er sagt, da heißt, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Also er zeigt ihnen jetzt auf, dass nicht nur in Jesaja 53, sondern wo schon anfangend? In Mose schon von ihm geschrieben steht. Etwas später erscheint er noch seinen anderen Jüngern. Die sitzen so zusammen und auf einmal erscheint er ihnen und sie erschrecken, weil sie denken, das ist ein Geist, weil sie ihn auch nicht erkennen. Und dann heißt es im gleichen Kapitel, Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Moses, in den Propheten und den Psalmen. In was? Im Gesetz Moses, in Propheten und Psalmen. Mit anderen Worten, Gesetz Mose, Propheten und Psalmen ist im Hebräischen der Tanach nichts anderes als das gesamte Alte Testament. Von 1. Mose an bis Ende Maleachi. Das heißt, Jesus sagt, in jedem einzelnen Buch im Alten Testament steht vor wem geschrieben? Von Volk Israel. Nein, vor wem steht da geschrieben? Von Jesus selbst. Und wo eben auch schon von Anfang an in 1. Mose. Und jetzt ist die Frage aber auch, wo? Wir wollen uns etwas anschauen, was Paulus sagt. In Epheserbrief, dürft ihr gerne aufschlagen, wer eine Bibel hat. Im Epheserbrief Kapitel 5. Paulus sagt nämlich jetzt, spricht über Ehe. Und wir wollen es einmal gemeinsam lesen, wir werden später dann einzeln darauf eingehen. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ganz kurzer Break. Wo steht das? Haben wir vorhin gelesen, gell? 1. Mose Kapitel 2. Jetzt haben wir auf einmal eine Connection wieder ganz am Anfang. Und dann sagt Paulus jetzt etwas sehr Interessantes. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Paulus spricht jetzt etwas sehr Interessantes an. Er sagt, dieses Geheimnis, er spricht von einem Geheimnis. Also etwas, was ist ein Geheimnis? Das ist nicht offensichtlich. Er spricht von einem Geheimnis und nimmt Bezug auf den Vers vorher, wo nämlich von Mann und Frau gesprochen wird, schon ganz am Anfang. Und worauf deutet er dieses Geheimnis, Mann und Frau, auf? Jesus und die Gemeinde. Das heißt, hier von Anfang an sagt Paulus, schaut mal, ihr wisst doch, Jesus spricht doch selber, sagt er jetzt nicht hier, aber wir haben es davor gelesen in Lukas 24, Jesus spricht davon, dass von ihm geschrieben steht, schon ganz von Anfang an. Und Paulus sagt, Leute, ich glaube, genau hier steht schon von Jesus geschrieben. Nämlich, dass hier Gott ein Geheimnis damit hat, in Anführungszeichen hatte, dass Mann und Frau ein Bild auf Christus und die Gemeinde sein sollten. Das ist jetzt sehr spannend. Das heißt, es geht jetzt, wenn man über Mann und über Frau denkt, dann geht es jetzt gar nicht mehr um irgendwelche eigenen Gedanken oder sowas, sondern er sagt, es soll etwas ausdrücken. Das war Gottes Ziel mit der Ehe, mit Mann und Frau. Es soll etwas ausdrücken, nämlich Christus und die Gemeinde. Diese Beziehung soll es zeigen, repräsentieren, offenbaren. Mit anderen Worten, Paulus sagt, in der Beziehung zwischen Mann und Frau steckt schon das Evangelium, die gute Botschaft von Gott. Wahnsinn, oder? Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen genauer in diesen Text reinschauen. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal fragen, wann haben wir angefangen? Drei Viertel, ne? Okay. Also wenn wir eins fertig sind, es reicht, oder? Okay, sehr gut. Ich möchte mit euch in diesen Text etwas genauer reinschauen und möchte gern ab Vers 21 nochmal anfangen. Ich glaube, dass dieser Vers nämlich sehr wichtig ist, der in Vers 21 schon steht. Weil ich weiß ja, wie es euch geht. Und die, die sich mit dem Text sowieso schon beschäftigt haben, die hatten das vielleicht in der Vergangenheit auch schon erlebt. Wenn ich jetzt diesen Text erstmal so lese, dann denke ich mir, boah, das geht ja gar nicht. Gerade wenn ich als Frau das lese, denke ich mir, was? Muss mich den Männern unterordnen, in allem? Das sind intuitive Gedanken. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Aber ich möchte mit euch durchgehen. Wir wollen uns anschauen, was Gott sich dabei denkt. Vers 21, da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Vers, weil diese Verse danach wurden in der Kirchengeschichte auch missbraucht. Missbraucht eben dazu, dass zum Beispiel, dass der Mann auf einmal so ein wenig wie der Chaka getan hat und die Frau ist nichts mehr wert. Und weil wir diese Erfahrungen haben oder auch vielleicht auch sogar selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist das einem Dorn im Auge, menschlich gesehen. Wir reden aber hier nicht darüber, und das ist mir ganz wichtig, was Menschen draus gemacht haben, sondern wir wollen darüber reden, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Dieser Vers 21 ist sehr wichtig, weil er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dieser Vers ist wie eine Überschrift über die kompletten Verse, die danach folgen. Weil Gott hat sich etwas mit Mann und Frau gedacht. Das haben wir gerade gelesen. Und Gott sagt, ordnet euch einander unter. Mit anderen Worten, ihr seid gleichwertig. Es gibt keinen, der in Anführungszeichen von seinem Wert her über dem anderen steht. Ordnet euch einander unter. Und das, was wir nicht gelesen haben, das könnt ihr auch in Ruhe gerne nochmal nachschauen, ist nämlich dann auch nach diesen Versen, die wir vorhin gelesen haben, geht es nämlich auch weiter mit diesem Thema, wer wie zueinander steht. Nämlich in Kapitel 6, Vers 1, das braucht ihr jetzt, also ist jetzt nicht am Bildschirm, das ist nicht so wichtig. Da steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Und ihr Väter, ein bisschen später, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da steht dieser 21, Vers 21 genauso drüber. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Sozusagen eine Überschrift über die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und dann noch etwas später, Vers 5 in Kapitel 6, heißt, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren. Da ist die Beziehung zwischen Sklave und Herr damals gemeint. Und diese drei Beziehungen, Mann und Frau, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren, da sagt Gott, ich habe damit einen Plan. Wichtig ist, hier geht es nicht, dass jemand über den anderen herrscht in mutwilliger Art und Weise, sondern beide sind gleichwertig. Vergisst es nicht. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mit dem Bewusstsein, ihr müsst vor eurem Herrn Rechenschaft ablegen über das, was ihr tut. Und das ist sehr wichtig als Überschrift aus meiner Sicht jetzt auch speziell im Kontext von Mann und Frau. Und ich möchte als erstes aber auf die Rolle des Mannes eingehen. Wenn man über das Ganze redet, redet man meistens immer nur über, die Frau muss das machen. Aber was ist denn eigentlich die Rolle des Mannes? Und das wollen wir uns anschauen, und zwar wollen wir da ab Vers 25 lesen. Und da möchte ich gerne mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Da heißt es nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Boah. Verstehen wir das Ausmaß von dem, was hier steht? Ehrlich. Gott sagt, der Mann hat die Verpflichtung, seine Frau so zu lieben, wie Christus uns liebt. Und wie liebt uns Christus? Seine Kinder, die Wiedergeborenen, die Gläubigen, wie liebt er sie? Bedingungslos. Das heißt, er liebt die Gemeinde nicht nur dann, wenn die Gemeinde auch hört, wenn die Gemeinde auch nett zu ihm ist und sich an ihm erfreut, ihm dankt. Nein, sondern auch, wenn sie ihm den Rücken kehrt, wenn sie vielleicht auch mal, auch wenn es nicht gut ist, in Anführungszeichen, aber sauer auf ihn wäre. Diese Verpflichtung hat der Mann gegenüber seiner Frau. Und es heißt hier, so wie er sich selbst für sie dahingegeben hat. Ich glaube, wir alle wissen, das größte Opfer, das jemals ein Mensch in Anführungszeichen gebracht hat, ist, dass er für seine Feinde gestorben ist, sogar. Damit seiner Gemeinde, dass sie gerettet wird. Er ist gestorben. Und in gleicher Art und Weise, wir Männer sollen dieses Opfer bringen. Das heißt jetzt nicht, dass wir wahrscheinlich heute jetzt jeden Tag sterben müssen, aber sinnbildlich. Sinnbildlich in dem Sinne, dass wir Opfer bringen müssen. Ich weiß, als wie gesagt, ich kann es nur begrenzt in der Art und kleinen Erfahrung, die ich gesammelt habe mit meiner Ehe, wobei ich sagen kann, dass es auch schon gute Erfahrungen waren. Es war auch ein Opfer. Und die unter uns, die verheiratet sind, die wissen es. Man muss ein Stück weit seine Hobbys aufgeben, zum Beispiel. Da sagen die anderen, ja, das muss ja jeder. Es sind Opfer, trotzdem, die man bringen muss. Das ist die Aufgabe des Mannes, die Frau genauso zu lieben wie Christus die Gemeinde und sich für sie aufzuopfern. Nächster Vers, da heißt, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Also mit anderen Worten, oder lesen wir noch ein bisschen weiter, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Mit anderen Worten, es steht sehr interessant, reinigen durch das Wasserbad im Wort. Welches Wort? Wort Gottes. Der Mann hat eine Verantwortung und diese Verantwortung hat der Mann, das hat Gott gesagt. Nämlich, dass die Frau im Glauben alles zur Verfügung hat, dass der Mann dafür sorgt, dass die Frau auch richtig im Glauben wachsen kann. Damit sie geheiligt wird, dass sie mehr so mehr so wird wie Christus. Dass sie, wie in Anführungszeichen, dass sie dahingestellt wird, ohne Runzel und Flecken. Und das ist die Verantwortung des Mannes, dass er dafür sorgt, dass er die Verantwortung hat. Ganz ehrlich, schaffen wir das immer? Schaffe ich das immer? Nein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war vor circa 2 Jahren. Wir waren, wie soll man es ausdrücken? Wir hatten eigentlich besprochen, oder wir hatten einen festen Termin für uns ausgemacht, wo wir für uns eine persönliche Bibelstunde zum Beispiel gemacht haben. Meine Frau und ich. Und wir hatten einen festen Termin in der Woche, Mittwochabend, glaube ich, war es, wo wir gesagt haben, wir setzen uns zusammen, hören die Bibelstunde an und studieren gemeinsam das Wort Gottes. Und was passiert ist, dass ich immer etwas wegen der Arbeit oder warum auch immer dazwischen kommen lassen habe. Und dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir es am nächsten Tag. Und wisst ihr, was am nächsten Tag war? Genau das Gleiche. Und dann haben wir es nicht gemacht die Woche. Die Woche drauf, genau das gleiche Spiel. Und dann ist es vorgekommen, dass 3-4 Wochen am Stück wir nicht zusammen das Wort Gottes studiert haben. Meiner Frau hat es gefehlt. Und es wurde so drastisch in Anführungszeichen, dass meine Frau, das war Ansemester, ich weiß noch genau, in Tränen ausgebrochen ist von mir im Auto, der weiß noch, stand mir in Bayreuth, und mir gesagt habe, du bist dafür verantwortlich, dass wir das machen. Aber du kommst dieser Verantwortung nicht nach. Und ich habe das Gefühl, ich verhungere geistlich. Das hat mich getroffen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es hat mir bewusst gemacht, dass sie recht hat. Dass ich diese Verantwortung nicht auf meinem Schirm hatte. Klar, wir haben das ausgemacht, gell? Ich bin jetzt Superchrist, habe wenigstens mal einen Termin gemacht. Ja, die meisten, die gehen ja schon gar nicht, tun das ja schon gar nicht machen, so persönliche Bibelstunde so. Ja, aber wenigstens schon einen Termin gemacht. Aber es hat mich gedemütigt, weil ich dieser Verantwortung nicht nachgekommen bin. Und wessen Verantwortung ist? Nicht ihre. Das ist meine Verantwortung. Demütigt uns das, wenn wir merken, dass es so ist? Uns Männer? Gewaltig. Weil ich merke, ich bin schwach. Lesen wir noch weiter. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, ich merke, ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Ich werde ein bisschen schneller durchgehen, leider. Aber ich hoffe, dass es genauso tief in uns drin bleibt. Vers 28, der zweite Teil, da heißt, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wir Männer müssen unsere Identität in Christus kennen. Wie sollen wir dann diese Verantwortung wahrnehmen, wenn wir nicht selber wissen, wer wir in Christus sind? Welche Verantwortung wir haben? Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und als Mann haben wir eine Verantwortung. Vers 29, denn niemals hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Das ist wieder der gleiche Punkt, dass wir Verantwortung haben als Männer. Verantwortung für unsere Frauen, die wir übernehmen müssen. Ich fand es ganz interessant, kennt jemand von euch Paul Washer? Paul Washer ist ein amerikanischer Prediger. Da gab es eine Predigt ganz speziell auf YouTube, die ich vor, ich glaube heute sind es 6 Jahren gehört habe, 7 Jahren gehört habe, die so eingeschlagen hat in mein Leben. Boah! Der Titel war natürlich etwas reißerisch, das hat nicht er selber hochgeladen, jemand anders, wo es hieß, The Shocking Message, also die schockierende Nachricht. Das war natürlich interessanter, ne? Was ist die schockierende Nachricht? Und dieser Paul Washer, der hat mal etwas sehr Interessantes gesagt, der hat auch auf YouTube eine sehr gute Predigtreihe aus meiner Sicht über biblisches Mannsein in Anführungszeichen und auch über biblisches Frausein. Und er sagt, und ich zitiere das und ich werde es gleich übersetzen, My wife's greatest need is, my children's greatest need is, the world's greatest need is, übersetzt, die größte Not meiner Frau und die größte Not meiner Kinder und die größte Not der Welt ist, that I become more like Jesus Christ, dass ich mehr so werde wie Jesus Christus. Das ist die größte Not meiner Kinder, meiner Frau und allen um mich herum. Und im Vers 31 sagt er dann, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Eine tiefe Einheit. Wie wunderschön. Und die schon länger glücklich verheiratet sind, die wissen, was für eine Schönheit in der Ehe liegt. Vers 22, das ist die Verantwortung des Mannes. Und ab Vers 22, da spricht Paulus von der Rolle der Frau. Und das ist so interessant, weil er spricht nur einen Punkt an. Und der muss anscheinend so zentral und wichtig sein, dass Paulus ihn genau hier nennt. Hier heißt es nämlich, ich lese ab Vers 21 nochmal, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und das ist so ein krasser Vers. Aber Paulus nimmt nur diesen einen Punkt her und sagt, das ist so entscheidend und wichtig. Nämlich Unterordnung, Respekt, Ehre in Demut. Ich möchte jetzt auf diese Verse, die kommen, nicht wirklich weitergehen von der Zeit her. An anderen Stellen, zum Beispiel Sprüche 31 oder 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 8 bis 15, da geht Paulus und im Sprüche 31, nicht Paulus, sondern im Alten Testament, Salomo darauf ein, was die Aufgabe oder was die Verantwortung der Frau ist. Und Paulus nennt an dieser Stelle nur diesen einen Punkt und sagt, Unterordnung in Demut, Ehre, Respekt in Demut. Und ich möchte Zusammenfassung Vers 32 bis 33 lesen. Und das ist so wichtig, das ist der absolut entscheidende Punkt. Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Bei all dem, wenn ich dieses Bild, dieses Geheimnis weglasse, dann ist es nur Gesetz. Und es geht nicht um ein Gesetz, oder? Es geht jetzt nicht genau darum, genau das musst du machen und das und das und das, damit du halt ein guter Christ bist. Nein, es geht bei allem um ein was. Was ist denn unser höchstes Ziel? Das ist eine Frage. Was ist unser höchstes Ziel? Als Kinder Gottes. Amen. Jesus Christus ähnlicher zu werden, beziehungsweise Jesus Christus zu verherrlichen, oder? Das ist doch unser Wunsch. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist da drin. Wenn ihr mich verherrlichen wollt, dann lebt das Evangelium in der Ehe. Lebt das Evangelium, dass die Frau Respekt und Ehre vor dem Mann hat und dass der Mann die Verantwortung wahrnimmt und sich sogar aufopfert für sie. Das ist das Ziel Gottes, dass dieses Evangelium wiedergespiegelt wird und Christus verherrlicht wird. Heißt es zum Beispiel, dass ich als Mann jetzt immer einfach sage, meine Frau hat zu spuren? Aus meiner Sicht nicht. Weil dann würde ich meine Frau, finde ich, nicht lieben, oder? Sondern wenn wir unterschiedliche Meinungen zum Beispiel haben, dann reden wir darüber. Und wenn wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann beten wir dafür. Und ich kann euch sagen, ich habe das oft schon in diesen wenigen knapp vier Jahren erleben dürfen, wie oft Gott mein Herz transformiert hat, dass ich auf einmal eher auf der Seite von meiner Frau war, in Anführungszeichen, aber auch umgekehrt, dass er das Herz meiner Frau auf einmal umgestimmt hat, dass wir wieder eine Einheit hatten. Aber was ist, wenn wir jetzt beide, absolut beide unterschiedliche Meinungen haben, beide unterschiedliche Entscheidungen treffen würden? Dann hat der Mann die Verantwortung, diese qualvolle, schreckliche Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen. Weil er muss die Konsequenzen auch tragen. Wenn es schief läuft, Scheibenkleister, das ist die qualvolle Verantwortung des Mannes. Und wenn es schief läuft, dann kommt die Frau und sagt, ich hab's dir doch gesagt, ich hätte es genau anders entschieden. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau das nicht macht, weil sie weiß, was das für eine qualvolle Aufgabe ist. Und sie dann sagt, hey Schatz, Ich weiß, du hast die Verantwortung übernommen und ich danke dir dafür. Es ist jetzt blöd gelaufen, aber es ist es so. Das geht gegen den Stolz. Für Christus. Habe ich schon überzogen? Ich muss jetzt wirklich fragen, weil ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, aber dafür bräuchte ich wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Ich würde gerne euch fragen, ist es für euch in Ordnung oder? Ja. Okay. Freut mich natürlich. Haben wir noch 2 Stunden. Also, Spaß. Das heißt, zusammengefasst, wie es Paulus hier an dieser Stelle wunderbar zusammenfasst. Was ist die Überschrift über alles? Ordnet euch einander unter, oder? Unter der Furcht Christi. Also wie ihr miteinander umgeht, ihr müsst ein gutes Gewissen vor eurem Herrn haben. Und es geht nicht so, dass der eine über den anderen herrscht oder irgendwas. Und der andere sich gegen den anderen auflehnt, weil er eine andere Meinung hat. Sagt untereinander unterordnen. Aber der Mann hat bis zum Schluss sozusagen die qualvolle Verantwortung. Und er hat auch die Verantwortung für das geistliche und fürsorgliche Leben in der Familie, in der Ehe auch speziell. Und die Frau, sie soll sich dem Mann, wie wir als Gemeinde unseren Herrn ehren und respektieren und uns ihm unterordnen, genau in gleicher Weise machen. Ich habe Erlaubnis, gell? Ich möchte daher noch auf einen Punkt eingehen und da möchte ich gerne zurück zu 1. Mose, springen. Und zwar in diesen Versen, die wir vorhin gelesen haben, es ist unglaublich, was für eine tiefe geistliche Wahrheit hier schon drin steckt. Wir lesen Vers 18 nochmal, da heißt, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Jesus sollte nicht alleine bleiben, in Anführungszeichen. Wir haben dieses Bild im Kopf, oder? Christus, Mann ist ein Bild auf Christus und Frau ein Bild, ein Schatten in Anführungszeichen, auf die Gemeinde. Sie beide sollen Christus und die Gemeinde darstellen, das Evangelium. Und jetzt lesen wir das und dann sagt Gott, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Jemand, der ihn unterstützt in dieser Verantwortung, in diesem Dienst, die er zu tun hat. Und dann lesen wir ein bisschen später Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Man könnte auch übersetzen, entschlief. Und falls jemand dieses Wort auch schon kennt, entschlaf oder entschlafen, kann man auch anders sagen, sterben. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Der Mann schlief ein, oder Gott ließ einen Schlaf über den Mann fallen. Der Mann, ich sage jetzt mal anders, entschlief, wie man auch übersetzen kann. Und durch das Entschlafen, also durch das Sterben in Anführungszeichen, macht Gott daraus, aus ihm in Anführungszeichen, aus einem Stück von ihm, etwas Neues. Christus ist gestorben, damit was passieren konnte? Damit die Gemeinde lebendig werden konnte. Die Gläubigen. Und genau wie Gott hier schon sagt, es muss ein Mann sterben, in Anführungszeichen, damit daraus etwas Neues entstehen kann. Christus musste sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Die Gläubigen, die auch mit auferstanden sind, geistlich. Und leben dürfen, ewiges Leben sogar haben dürfen. Das steckt hier schon drin. Dann heißt es, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist so wie Christus in Anführungszeichen. Sie ist so wie da der Mann, aus dem Gleichen hergestellt. Und wir Kinder Gottes, als wenn in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben zu Christus, was ist passiert? Wir sind lebendig geworden. Und auf einmal haben wir den gleichen Geist bekommen, den der Herr selbst hat. Wir sind aus dem gleichen Fleisch gebaut worden. Und dann heißt, schaut mal, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Im Griechischen im Urtext ist dieses ein Fleisch hervorgehoben. Zu einem Fleisch werden. Und es ist interessant, er wird Vater, Mutter verlassen, gell? Wir kennen auch jemanden, der den Vater verlassen hat, damit er was machen konnte? Der Frau anhängen konnte, der Gemeinde in Anführungszeichen. Christus hat genauso seinen Vater verlassen, damit was geschehen konnte? Damit er entschlafen kann, in Anführungszeichen. Und dass die Frau, die Gemeinde, entstehen konnte, auferstehen konnte. Dass was passiert, dass sie ein Fleisch werden, so wie Christus und wir ein Geist geworden sind, eine tiefe Einheit geschlossen haben. Das steckt hier drin. Das ist Ehe. Das ist das Evangelium. Das hat Gott sich damit gedacht. Und da möchte ich das überspringe ich jetzt, das schaffen wir nicht mehr. Ich möchte aber etwas noch Wichtiges sagen aus meiner Sicht. Wir alle sind Menschen, haben wir am Anfang schon gesagt, gell? Genauso wie ich. Und ich mache genauso Fehler, auch schwere Fehler gegenüber meiner Frau und umgekehrt. Und wir kommen nicht immer diesen Rollen oder diesen Verantwortungen, die uns der Herr gegeben hat, um ihn zu verherrlichen und ihn zu ehren, kommen wir nicht immer nach. Und es ist so schön zu wissen, dass wir einen Gott haben, der uns vergibt, oder? Weil Gott selbst eine Hoffnung schenkt. Er sagt, ich werde es selber in euch bewirken. Ich werde machen, dass ihr mir dient und nach meinem Willen lebt. Warum? Indem er uns befähigt durch den Heiligen Geist, der uns von innen mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Und ganz ehrlich, alles, was wir heute besprochen haben, das ist für einen Menschen ohne den Geist Gottes unmöglich. Es ist unmöglich. Und wenn du hier drin sitzt und du weißt noch nicht, ob du Christi Kind bist, oder bist dir sogar sicher, dass du noch nicht ein gläubiges Kind Gottes bist, dann ist es dir erstens scheißegal natürlich, ob du Gott ehrst oder nicht. Und zweitens wirst du es niemals können. Ich aus mir genauso nicht. Und es gibt nur eine Hoffnung, dass wir zu dem lebendigen Gott sagen, Herr Jesus, vergib meine Schuld und veränder du mich. Und wenn es in der Ehe so ist, und ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, dass es vielleicht gerade etwas kriselt, dann gibt es nur einen Weg. Und das sage ich auch als junger Bruder, auf die Knie zusammengehen und Vergebung einander bitten und sagen, Herr, hilf uns. Wir wollen deinen Willen tun, aber du musst uns helfen. Aber du musst uns helfen. Und einen letzten Satz. Wir haben heute viel über die Ehe gesprochen. Es gibt sicherlich einige unter uns, die nicht verheiratet sind, noch nicht vielleicht verheiratet sind, nicht mehr verheiratet sind. Und ich möchte noch dazu sagen, die Ehe ist ein Geschenk. Aber Paulus sagt an anderer Stelle auch, es ist auch ein Geschenk, Single zu sein. Es ist auch ein Geschenk, Single zu sein. Weil da hat man vollen Fokus drauf und muss sich um nichts anderes kümmern, in Anführungszeichen, dass man dem Herrn dienen darf. Und das ist ein Privileg. Weil ich habe oft das Gefühl, in vielen Gemeinden ist es so, ja, erst wenn du verheiratet bist, dann bist du so vollwertiger Christ. Ne? Dann ist erst so das High-End-Level erreicht. Nein, so ist es nicht. Schaut mal, Paulus, war der verheiratet? Würde man sagen, es gibt einen Menschen, der in Anführungszeichen in der frühen Kirche mehr erreicht hat wie er? Wenn man es rein menschlich betrachtet, wahrscheinlich nicht. Er war nicht verheiratet. Hat er Gott geehrt und geliebt? Ja. Es ist auch ein Privileg. Das ist kein Muss. Paulus sagt, jeder dem, welche Gabe er hat. Und deswegen abschließend, bei all diesen Gesprächen, all diesen Kämpfen, dass eine biblische Ehe heutzutage auf sich nehmen muss und attackiert wird, für uns Kinder Gottes sollte es darum gehen, dass wir was machen? Dass wir unseren Herrn ehren, oder? Dass das unser Ziel ist. Und wie können wir unseren Herrn ehren? Indem wir obwohl wir gleichwertig sind, unsere verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen wahrnehmen, die Gott gesagt hat, die ihn ehren. Und aus Gesetz, weil ich das machen muss? Nein. Aus einem freien Herzen, das einfach nur Christus ehren möchte. Und in allem, die Ehe, das ist nicht das High-End-Level, sondern auch als Single ist es Gottes Wille. Tut man Gottes Willen. Es ist ein Privileg, auch Single zu sein. Und egal in welcher Situation man ist, die einzige Hoffnung, auch in Zerbruch und in Traurigkeit, ist der Herr Jesus Christus. Das ist die einzige Hoffnung. Zu ihm umzukehren, zu ihm zu kehren und zu sagen, Herr, schenk mir Kraft, schenk mir Geduld, schenk mir Akzeptanz für das, wie auch immer. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass dieses Wort, das hier drin steht, nicht in euren Herzen aufstößt und ihr dagegen euch vielleicht auch ärgert, sondern dass ihr für euch selbst prüft, stimmt es, was ich hier vorne gesagt habe, steht es da wirklich drin? Und dass euer Herz so gestimmt ist, dass ihr den Herrn ehren wollt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gottes Segen. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss beten. Und dann darf die Beate wieder hochkommen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Herr, du siehst auch, dass es immer auch herausfordernd ist, so klar über deine Wahrheit zu sprechen, wissend, dass das komplett das Gegenteil von dem ist, was die Welt uns heutzutage vermitteln möchte. Und wir wissen auch, dass so viel Einfluss von der Welt in die Gemeinden reinströmen. Und ich möchte dich da von Herzen bitten, dass du jedem ein prüfendes Herz dafür gibst, was jetzt wir besprochen haben, dass er es für sich selbst prüft, ob das der Wahrheit entspricht. Und dass wenn du in diesem Menschen lebst, dass du diese Wahrheit bestätigst und dass du Ermutigung schenkst, Ausrichtung, Stärkung, vielleicht auch Zurechtweisung, Herr. Und dass da, wo Verletzung entstanden ist, wo Traurigkeit ist, herrscht, Herr, dass du da Trost, dass du da auch Heilung schenkst, Herr Jesus. Nur du kannst es geben. Denn Herr, das Einzige, worum unser Leben sich drehen sollte, unser Ziel sein sollte, Herr, ist du, deine Verherrlichung, damit wir zu deiner Ehre leben, Herr. Und deswegen, Herr, wollen wir danken, dass du der Sieger bist und dass wir, die wir an dich glauben, dass wir zu dir gehören dürfen. Und wissen dürfen, dass du unsere Hoffnung bist, weil du das tun wirst in uns, weil wir die Kraft nicht dazu haben. Danke, Herr, dass du uns vergeben hast. Und wenn hier jemand drin sitzt, Herr, der dich noch nicht kennt, dass wenn du das möchtest, Herr, dass du ihm Erkenntnis schenkst über seine Schuld, über seine Verdorbenheit in der Sünde und gleichzeitig zeigst, wie herrlich du bist und wie groß die Hoffnung auf dich ist, dass du alles vergeben kannst, wenn jemand sich unter deine Herrlichkeit beugt und demütigt, Herr Jesus, dass du diesen Menschen aufrichtest und wie wir gelesen haben, neues Leben schenkst, Herr, ewiges Leben. Danke, Herr, dir sei alle Ehre. Amen.